direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 475.
Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Seit 100 Jahren gehört Südtirol zu Italien. Seit 50 Jahren leben die drei Sprachgruppen Deutsch, Italienisch und Ladinisch friedlich in dieser Region, die zu den wohlhabendsten Europas gehört, regiert über Jahrzehnte von der bürgerlichen Südtiroler Volkspartei SVP. Für Gesichter Europas war Kirstin Hausen in Südtirol unterwegs. Seit 1363 gehörte das multikulturelle Südtirol zusammen mit dem Teil Tirols nördlich des Brenners zu Österreich, wurde später Teil der Habsburger Monarchie und dann nach dem Ersten Weltkrieg Italien zugeschlagen. Was erst zu einem Problem wurde, als dort die Faschisten an die Macht kamen und ab 1922 begannen, die nördliche Provinz zu italienisieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde durch den Pariser Vertrag die deutschsprachige Bevölkerung unter Schutz gestellt. Doch es dauerte noch bis 1972, bis der Minderheitenschutz festgeschrieben wurde und die Provinz Bozen-Südtirol oder Bolzano-Alto Adige weitgehende Autonomie bekam. Hart erkämpft auf politischem Weg, denn erst nach einer Serie von Bombenanschlägen in den 60er Jahren wurde auch der Regierung in Rom klar, dass eine Lösung gefunden werden musste. Einer der damaligen Attentäter stammte aus dem Dorf St. Leonhard im Passaiertal, das sich auch als Tal der Helden definiert, denn er ist nicht die einzige umstrittene historische Figur aus St. Leonhard.
Die Schützenkompanie Andreas Hofer im Passaiertal bei einer Gedenkveranstaltung für ihren Namensgeber.
Kompanie, gut. Ha!
Andreas Hofer ist ihr Held, ein Freiheitsheld, der für Tirol gestorben ist. 1809 führte er als Schützenhauptmann den Aufstand der Tiroler gegen die bayerische und französische Besatzung an und wurde dafür auf Anordnung Napoleons in Mantua hingerichtet. Was anderswo als unterhaltsame Folklore oder bestenfalls als schützenswertes Brauchtum durchgeht, ist in Südtirol eine ernste Angelegenheit.
Es ist bei uns hier in Südtirol ja so, dass die Schützen auch sehr politisch engagiert sind, im Unterschied zu Nordtirol, wo sie eine rein kulturelle Gruppierung sind. Und bei uns hier ist eben diese politische Dimension seit der Faschistenzeit hier stark verankert,
sagt Albin Pixner, der vor mehr als 20 Jahren ein Museum für Andreas Hofer mitgegründet hat. Es dokumentiert das Leben des Schützen aus dem Passaiertal und die geschichtlich-politischen Zusammenhänge. Allerdings heißt es heute Museum Passaiertal und soll die Kultur des Tals im Ganzen zeigen. Ausgestellt werden also nicht nur Helden, sondern auch Mistgabeln, Milchschemel und ein ganzer Heuschober.
Mit so Gebäuden, wie sie eigentlich früher einen Hof ausgemacht haben, der ein bisschen Platz hatte. Das ist ein Haufenhof, den wir hier hergestellt haben aus dem Tal. Dazu gehörte dann Bauernhaus, Stall, Stadel, drüben eine Lodenwalke oder ein Bienenstand. Und diese Gebäude, die machen einen recht netten Eindruck hier in diesem Freigelände, das wir hier bestücken dürfen.
Albin Pixner ist ein drahtiger Mann mit grauem Schnauz. Er steht kurz vor der Pensionierung, aber das sieht man dem Deutsch- und Geschichtslehrer nicht an. Das Museum liegt ihm am Herzen. 20.000 Besucher kommen jährlich, die meisten aus Deutschland und Österreich. Finanziert wird es zur Hälfte durch die Eintritte, zur Hälfte durch die drei Gemeinden des Passaiertals und das Land Südtirol. Getragen von einem privatrechtlichen Verein, politisch unabhängig. Das ist dem Obmann wichtig. Politische Fronten gäbe es in Südtirol schon genug.
Das macht Südtirol irgendwo aus, nicht? Dass im Grunde eine Polarisierung in unserem Lande auch immer noch stattfindet, dass auf der einen Seite es Leute gibt, die sagen, wir leben jetzt seit mindestens 70, 80 Jahren friedlich zusammen in den Volksgruppen und wir möchten jetzt so langsam diese Sache vergessen mit dem Faschismus. Auf der anderen Seite gibt es eben immer noch Parteien und auch mit diesen Parteien eben bestimmte Kreise, die sagen, nein, wir wollen nicht vergessen.
Zu diesen Kreisen zählten und zählen auch die Schützen.
Es hat sich in dem Sinne nicht sehr viel geändert. Es ist zwar jetzt ein neuer Schützenkommandant, der aber, glaube ich, in die gleiche Richtung geht und ganz stark diese Eigenständigkeit Südtirols heraushebt, der also in diese Richtung auch geht, weg von Italien. Wir möchten entweder ein eigener Staat sein oder wir möchten zurück zu Österreich. Das ist auch das Gehabe des italienischen Staates manchmal. Das bringt natürlich diese Gemüter dann wieder in Aufruhr.
Ein Beispiel. Die offizielle italienische Bezeichnung für Südtirol lautet Alto Adige, auf Deutsch Obere Etsch. Die historisch-kulturelle Verbindung Südtirols zu Tirol kommt darin nicht vor. Den wenigsten deutschsprachigen Südtirolern gefällt dieser Begriff. Er wird als künstlich empfunden, sogar als ein Versuch, Südtirol ein für allemal von Tirol und damit von einem Teil Österreichs abzutrennen. Deutschsprachige Politiker des rechten Spektrums wollen den Begriff am liebsten abschaffen.
Es geht eigentlich um Belangloses in dem Sinne, dass man sagt, ja, was macht ein Name schon aus? Aber wir in Südtirol, wir müssen uns natürlich auch in diese Richtung wehren.
Immer auf der Hut vor Rom. Ist das Lebensgefühl der deutschsprachigen Bevölkerung Südtirols?
Ich bin eigentlich einer, der für das Zusammenleben eintritt. Wir müssen schauen, dass wir hier in diesem schönen Land, das wir zur Verfügung haben, doch miteinander auskommen, dass die Volksgruppen miteinander auskommen. Also für mich persönlich ist diese Idee der Europaregion eine sehr gute, dass man weggeht von den Nationalstaaten hin eben zu den Regionen, die eine bestimmte Eigenständigkeit und eine bestimmte Autonomie haben. Und dieses Modell, das gefällt mir persönlich am besten, muss ich sagen.
Diese Vision wird politisch von der Südtiroler Volkspartei repräsentiert. Im historischen Zentrum von Bozen, Bolzano auf Italienisch. Geschäfte, Cafés und Kneipen, alles sehr pittoresk. Hier mischen sich die Sprachen, doch Italienisch überwiegt. Für Außenstehende wirkt das wie ein gelungener Kulturmix. Doch das sei nur die Oberfläche, sagt Francesca Skier, die an der Universität der Provinz Bozen arbeitet und im Stadtrat von Meran, der zweitgrößten Stadt in Südtirol, sitzt.
Aber das Problem von der Gesellschaft, wo man separat ist, gibt es noch. Meine persönliche Erfahrung ist, ich habe die Schule hier in der Nähe gemacht, in einer italienischen Schule. Im selben Gebäude war die deutsche Schule. Und ich habe überhaupt keine deutschen Kinder kennengelernt, weil wir hatten verschiedene Eingangsstundenpläne und auch die Pause war auf verschiedene Uhrzeiten so gemacht, dass wir wirklich keine Möglichkeit haben, uns zu treffen.
Die 47-Jährige will mehr Miteinander der Sprachgruppen und engagiert sich politisch in der Partei Team Köllensberger, die sich vergangene Woche in Team K umgetauft hat. Hervorgegangen ist sie aus der Fünf-Sterne-Bewegung Südtirols und bei den Landtagswahlen 2018 kam sie auf Anhieb auf 15,2% der Stimmen. Warum schon wieder eine neue Partei?
Wir wollen eine interethnische Partei sein, wo irgendwie nicht die Anhörigkeit zu einer Sprachgruppe, sondern die Fähigkeit der Einzelne gesehen wird.
Und das war bei den Fünf Sternen nicht möglich. Die Botschaft aus Rom lautete, die Bewegung soll eine auf die italienische Sprachgruppe beschränkte politische Kraft bleiben.
Wir sagen immer, dass Südtirol irgendwie eine Brücke zwischen Italien und Europa ist. Und wenn wir in diesem Land auch nicht in der Lage sind, wirklich miteinander zu leben, es ist auch schwer, eine Brücke für die andere zu sein.
Südtirols Politik müsse sich dringend ändern, damit die weitreichende Autonomie ein Erfolgsmodell bleibe.
Wir hätten alle Eigenschaften, alle zufrieden zu leben, wenn wir diese Gelegenheit nutzen würden, ja. Man müsste mehrsprachige Schule haben. Es gibt noch nicht.
Zwar wird in den Schulen der deutschen Sprachgruppe Italienisch gelernt und in der italienischen Schule Deutsch, aber eben nur als Fremdsprache. Und auch fast alle Vereine, von den Sportvereinen bis zu den Kulturvereinen, haben eine deutsche und eine italienische Sektion. Nicht, weil die Menschen das unbedingt so wollen, sondern weil es politisch forciert wird und man eher staatliche Zuschüsse bekommt, wenn man sich eindeutig zuordnet. Und daran werde sich sobald auch nichts ändern, klagt Francesca Skier.
Wir haben auch jetzt diese neue Regierung mit der Lega. Und die Lega ist eine rechte Partei und sie haben gleich auf den Ideen der SVP gleichgestellt. Und mit der SVP in der Regierung haben wir überhaupt keine Chance, die zweisprachige Schule zu gründen, weil das ist ein Problem, die mit der Identität, mit der Politik und mit der Geschichte zu tun hat. Die SVP spielte eine wichtige Rolle am Anfang. weil sie müssten eigentlich die Rechte der Deutschen verteidigen. Und das war ganz richtig nach dem Faschismus. Aber jetzt ist nicht mehr so.
Auch wer sich in beiden Sprachgruppen zu Hause fühlt, wird aufgefordert, sich trotzdem für eine zu entscheiden, bei den alle 2 Jahre stattfindenden Volkszählungen. Dabei geht es nicht um Abstammung, sondern um das persönliche Zugehörigkeitsgefühl. Wer sich weigert, hat bei der Bewerbung auf eine öffentliche Stelle, in der Verwaltung, bei der Post, in der Schule oder im Krankenhaus Nachteile durch das Proporzsystem. Er setzt Quoten fest, weil jeder Sprachgruppe eine genau definierte Anzahl an Arbeitsplätzen zusteht. Eine gerechte Sache im Allgemeinen. Im konkreten Fall kann dieses starre System aber auch als sehr ungerecht empfunden werden, wenn nämlich die Sprachgruppenzugehörigkeit wichtiger ist als die Qualifikation. Die streitbare Stadträtin bezeichnet sich als italienischsprachige Südtirolerin, denn Südtirol sei auch ihre Heimat. Das müssten die deutschsprachigen Südtiroler ein für alle Mal anerkennen.
Es muss klar gesagt werden, unter dem Faschismus haben sicher die Deutschsprachigen sehr viel gelitten. Aber jetzt sind 100 Jahre vergangen und wir müssen irgendwie eine neue Richtung, die uns nur Vorteile bringen kann. Das müsste man tun. In so einem reichen und schönes Land.
Schön ist Südtirol wegen der eindrucksvollen Natur. Reich wegen der weitreichenden Autonomie, die unter anderem dafür sorgt, dass die Steuereinnahmen in der Provinz bleiben. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt in Südtirol fast 50% über dem EU-Durchschnitt und damit auch weit höher als in den übrigen Regionen Italiens.
Die Arbeitslosigkeit bewegt sich in Südtirol seit Jahren um die 3%-Marke. Kein Vergleich zum Rest Italiens. Maria Theresa rät ihren arbeitssuchenden Verwandten in Kalabrien daher auch, nach Südtirol zu kommen. Arbeit gebe es hier genug. Der Einwand sei dann meist, sie könnten kein Deutsch. Doch den wischt die 56-jährige Schneiderin beiseite.
Ich selbst spreche nur wenig Deutsch, fast gar kein Deutsch. Aber man kommt hier auch ohne Deutsch zurecht. Allerdings haben viele deutschsprachige Einwohner Mühe mit dem Italienischen. Und das macht mich manchmal wütend. Ich meine, wenn ich Deutsch lernen will, dann kann ich das tun, aber ich will nicht dazu gezwungen werden.
Der Tourismus hat eine jahrhundertelange Tradition in Meran, anders als in vielen Tälern, die früher vor allem von der Landwirtschaft lebten. Heute ist der Tourismus in ganz Südtirol ein bedeutender Wirtschaftszweig. Allerdings gibt es auch Kritik. Die Übernachtungszahlen steigen von Jahr zu Jahr, haben die 30 Millionen bereits überschritten. Die Faszination der Bergwelt führt saisonal zu kilometerlangen Staus auf den Passstraßen. Die Brücke über den Fluss Talfers in Bozen ist ein Verkehrsknotenpunkt. Busse mit Reisegruppen, die das historische Zentrum der Stadt besuchen wollen, schieben sich gemeinsam mit Lastwagen, die Waren in die Stadt bringen, über die Brücke. Dazu der private Autoverkehr, Vespas und Fahrräder.
Bis Freitag, gell?
Bis Freitag. Wir sehen uns am Freitag.
Ricardo de los Barba, Landtagsabgeordneter der Grünen, sitzt in einem Café mit Blick auf die Brücke und trinkt frisch gepressten Orangensaft mit einem Schuss Ingwer.
Wohin mit diesem Land? Das ist das Problem. Was die Umwelt betrifft, was die Landwirtschaft betrifft, was Tourismus betrifft, was Verkehr betrifft. Und das ist alles ein bisschen verbunden, zum Beispiel Tourismus und Verkehr, Tourismus und Bodenverbrauch. Wir haben zwischen 2006 und 2017 260.000 Kubikmeter Beton erbaut für touristische Zwecke. Viel mehr als in 10 Jahren soziale Wohnbau.
Es sind aber nicht nur typisch grüne Themen, die der 64-jährige Politiker in Südtirol voranbringen will. Es geht ihm um eine Modernisierung des Autonomiestatuts und eine gesellschaftliche Wende.
Diese Trennung zwischen italienischer und deutscher Sprachgruppe, no, blockiert sozusagen die Entwicklung der Menschen. Ich bin hier seit 30 Jahren. 2004 bin ich in Landtag gewählt worden.
Die Grünen waren jahrzehntelang die einzige gemischtsprachige Partei in Südtirol. Alle anderen definierten sich als Vertreter der deutschen oder der italienischen Sprachgruppe.
Das politische System ist ethnisch getrennt. Diese ethnische Politik will kein Änderung des Systems.
Riccardo de los Barba kam mit 31 Jahren aus der Toskana nach Bozen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Heute ist er, der Zugezogene, für viele Landtagsabgeordnete gar kein richtiger Italiener mehr.
Ich bin gestresst von der Kollegin der SVP, aber sie sagen mir, ah, du bist kein richtiger Italiener, du bist interethnisch, du sprichst Deutsch. Der richtige Italiener für die SVP ist der Italiener, der kein Wort Deutsch spricht, der rechts eingestellt ist, der von bestimmten Bereichen keine Ahnung hat, und das ist wichtig für die SVP, Raumordnung, Energie. 50.000 Ausländer müssen sich entweder italienisch oder deutsch oder ladinisch erklären. Also seien viele Chinesen, viele Tunesier, viele Albaner und so weiter, die entweder italienisch oder deutsch erklärt sind. Wir hätten wirklich eine Chance, ein kleines Europa in Europa zu sein, aber da sind wir kein gutes Beispiel.
Das waren Gesichter Europas an diesem Samstag mit Reportagen von Kirstin Hausen.
Deutschlandfunk Kultur. Wort zum Tage.
Sie hören eine Sendung der Arbeitsgemeinschaft der Kirchen- und Religionsgesellschaften in Berlin. Das Wort zum Tage für die buddhistische Gesellschaft spricht nun Renate Noack.
Das neue Jahrzehnt ist angebrochen und hat uns gleich in Unruhe versetzt, was zum Beispiel die Bewahrung des Weltfriedens und den Ausbruch einer neuen Krankheit anbelangt. Aber auch die Prognosen in Hinblick auf den Klimawandel, das Bevölkerungswachstum und das Artensterben lassen aufhorchen. In diesem Jahrzehnt werden die Weichen entsprechend gestellt werden müssen, um weitere Katastrophen zu verhindern und unser aller Wohlstand zu sichern. Aber das geht nicht auf Knopfdruck. Und nicht jeder will entsprechend handeln, obwohl es Mittel und Wege gäbe. In der Regel scheuen wir Veränderungen, wenn sie uns aus unserem Wohlbefinden herausreißen. Der Buddha wusste, dass die Menschen das Gesetz der Vergänglichkeit nicht wirklich hören wollen, obwohl sie früher oder später darunter leiden werden. Er verglich dieses Verhalten mit der Ängstlichkeit der Tiere in der Steppe, wenn sie das Gebrüll des Löwen hören. Im Löwengebrüll-Sutra heißt es: Wenn der Löwe seine mächtige Stimme erdröhnen lässt, verkriechen sich ängstlich alle Tiere. Genauso ist es auch, wenn ich der Welt das eherne Gesetz der Vergänglichkeit erkläre. Fast niemand will davon hören. Die meisten wenden sich ab und verkriechen sich in den Wunschhöhlen ihrer Sehnsüchte nach Beständigkeit und Dauer. Buddhas Lehre ist darauf ausgerichtet, die Welt so zu sehen, wie sie nun einmal ist, zu begreifen, dass das Hängen an Dauer und Beständigkeit nur zu immer weiteren Problemen und Leiden führt. Vertrauen in die vom Buddha gelehrten Übungen, die einen Weg eröffnen, aus dem Daseinskreislauf ein für allemal herauszukommen, kann aber erst entstehen, wenn die Tatsachen der Vergänglichkeit erkannt worden sind. Erst dann, so der Buddha, können die Übungen entsprechend Frucht tragen. Die Übungen bestehen vor allem im Loslassen. Im Loslassen dessen, was mir langfristig schaden wird, das heißt, ich übe mich darin, die Handlungen aufzugeben, die von den drei Geistesgiften, Gier, Hass und Verblendung, motiviert sind. Dabei brauche ich keine Angst davor zu haben, etwas zu verlieren. Vielmehr gewinne ich die Freiheit, das uneinnehmbar Unerschütterliche in mir zu verwirklichen. Das Nirvana. Das Erkennen und Akzeptieren der Welt, wie sie ist, bedeutet nach der Lehre des Buddha also keine Resignation oder Passivität oder gar ein Verzicht, der in den Abgrund führt, sondern enthält die Aufforderung, sich den buddhistischen Übungen voll zu widmen mit dem Ziel, Nirvana, die Leidfreiheit, zu erreichen. Mitte Februar wird in buddhistisch geprägten Ländern, wie zum Beispiel in Japan, der Nirvana-Tag begangen, in Erinnerung an dieses höchste Ziel der buddhistischen Übungen.
Sie hörten eine Sendung der Arbeitsgemeinschaft der Kirchen- und Religionsgesellschaften in Berlin. Das Wort zum Tage für die buddhistische Gesellschaft sprach Renate Noack.
7 Uhr. Die Nachrichten.
Mit Daniel Marschke. Im syrischen Idlib sollen sich nach SWR-Recherchen mehr als 60 deutsche Islamisten aufhalten. In der umkämpften Region Idlib in Syrien sollen sich mehr als 60 Islamisten aus Deutschland aufhalten. Das haben Recherchen des Südwestrundfunks ergeben. Aus Chatprotokollen gehe hervor, dass deutsche Islamisten unter anderem mit Gruppen zusammenarbeiten, die der Terrororganisation Al-Qaida nahestehen. Auf Plattformen wie Telegram sollen sie demnach Propaganda für den Dschihad, also einen heiligen Krieg gegen das Regime des syrischen Machthabers Assad, betreiben. Zudem werben sie um Spenden aus Deutschland, entweder über Western Union oder mit Hilfe sogenannter Kryptowährungen wie etwa Bitcoin. Das Bundeskriminalamt teilte auf SWR-Anfrage mit, man beobachte das Thema Kryptowährung seit längerer Zeit intensiv im Kontext von Terrorismusfinanzierung.
Deutschlandfunk Kultur. Feiertag.
Schweigen. Dürfen, müssen und brechen. Von Pfarrerin Claudia Thiel und Pfarrer Thomas Thiel. Eine Sendung der Evangelischen Kirche.
Schweigen, Stille, nicht jetzt, nicht hier im Radio. Sonst würden Sie möglicherweise den Sender wechseln oder ein technisches Problem vermuten. Über das Schweigen zu reden, mutet seltsam an. Man sollte stattdessen einfach schweigen, es tun, es spüren. Was passiert, wenn es ruhiger und ruhiger wird, äußerlich und in mir drin? Was geschieht, wenn die Töne leiser werden, in mir, mit mir? Dann kann es noch etwas leiser werden, möglicherweise sogar wirklich still. Schweigen ist ein freier Raum, eine Leerstelle. Mit der Zeit kann sie zur Leerstelle werden, jetzt mit H. Das Schweigen ist ein großer Lehrmeister. Wir machen ständig Geräusche, aber wir nehmen sie nicht wahr. Wir hören im Alltag weder unseren Blutkreislauf pulsieren, noch den Takt unseres Nervensystems. Meine erste Schweigewoche habe ich in der Schweiz im Berner Oberland verbracht, weit ab vom Lärm der Zivilisation. Außer dem Rauschen der Heizung und dem Läuten der Kuhglocken war oft nicht viel zu hören. Dann eine erste Mahlzeit im Schweigen. Wenn ich das Salz vom anderen Ende des Tisches wollte, musste ich auf die Aufmerksamkeit eines anderen Menschen hoffen. So wurde ich selbst aufmerksamer, wacher. Es begann langsam auch anders zu schmecken. Ich aß langsamer, kaute bedächtiger. Die eigenen Kaubewegungen wurden gefühlt immer lauter. Knäckebrot war wie eine Lärmexplosion im Schädel.
Aber nicht nur die Kaubewegungen des Kiefers werden im Schweigen lauter. Auch die Kaubewegungen der Seele werden wahrnehmbarer. Martin Luther hat immer wieder von der Bedeutung der Ruminatio gesprochen, dem Wiederkäuen. Er greift dabei auf eine sehr alte Tradition zurück, die sich schon in der Antike findet. Auch die Seele muss verdauen. Sie braucht Zeit, um aus den Erlebnissen des Tages das Wichtigste herauszufiltern, um es zur Nahrung, zum Lebensmittel werden zu lassen. Idealerweise nimmt man sich dazu Zeit vor dem Einschlafen, nimmt vielleicht noch ein biblisches Wort dazu, um am nächsten Morgen mit dem nächtlich, schweigend, durchgekauten Ergebnis weiterzuleben und zu arbeiten.
Heinrich Rau, Oberarzt auf der Psychiatriestation im Bundeswehrkrankenhaus Berlin, nahm im letzten Jahr an Schweigetagen im Kloster Heiligen Grabe teil. Er hatte sich vorher auch so seine Gedanken gemacht.
Ich hatte die Befürchtung gehabt, dass vielleicht irgendwelche unangenehmen Gefühle oder Erinnerungen verstärkt hochkommen würden.
Doch es kommt etwas anderes.
Unangenehmes tatsächlich nicht. Es kamen viele, viele Gedanken, Dinge, mit denen man sich im Alltag nicht auseinandersetzt, wo man gar nicht die Zeit für hat, die aber irgendwie so am Schlummern sind. Es hat mir in diesen paar Tagen auch einen sehr starken Erholungseffekt gegeben. Das war sowas wie eine Reizabschirmung. Und auch für private Dinge konnte ich einige Entscheidungen treffen, die ich wie einige Zeit vor mir hergeschoben habe.
Die Tage und Wochen, die ich selbst im Haus der Stille verbracht habe, führten mich immer wieder auch in die Nähe Gottes. Eine Schicht tiefer, zum Grund aller Dinge. Wenn ich schweige, hat Gott die Möglichkeit, zu mir zu reden. Im Alltagstrubel dringt sein Wort oft nicht durch mein Ohr in mein Herz. Wie Gott in der Stille zu mir spricht, formuliert Irene Hildenhagen, die Leiterin des Hauses der Stille in Rengsdorf, so.
Gott wirkt immer, aber die Frage ist, wann und bei welcher Gelegenheit in meinem Alltag, wenn ich so die Dinge hintereinander wegmache, wie sie sich so für mich eben als Aufgaben oder auch als Termine, als auch angenehme Dinge darstellen, an welchen Stellen hat Gott da Platz? Also indem ich auch mir bewusst mache oder gewahr werde, dass er tatsächlich gegenwärtig ist. Und tatsächlich auch sich dann die Erfahrung machen lässt, dass in diesem Raum ich einen Moment finde, dass ich sage, bei mir ist es oft so, dass so wie eine Stimme in mir aufsteigt, die sagt, alles ist gut. Und mein Verdacht ist manchmal, das könnte Gottes Stimme sein, die mir das sagt, dass im Grunde alles gut ist.
Ich möchte die Erfahrung des Schweigens nicht missen. Ich glaube, dass unsere Zeit, die so sehr handlungsorientiert ist und die Tendenz hat, alles im Leben zu verzwecken, dass in dieser Zeit das Schweigen wirklich Not tut. Es gibt einen Unterschied, ob ein Mensch aus der Stille ins Handeln geht oder ob er einfach immer nur so weitermacht, um möglichst effektiv zu sein. Viele Gedanken kommen mir erst, wenn ich im Schweigen Abstand gewinne und Gott hinhalten kann, was mich unruhig macht. Dann vertraue ich darauf, dass ihm etwas einfällt. Manchmal genügt mir ein kleiner Hinweis. Manchmal muss ich lange warten. Egal, wenn ich es aushalte zu schweigen, übe ich, ihn zu hören. Und erinnere mich daran, dass auch Jesus Christus solche Zeiten brauchte. Als er hinausging aus der Stadt, weg von den Menschen, weil auch er die Stille brauchte.
Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort.
Stille. Schweigen ist ein Abenteuer. Ich muss nur damit beginnen. Wenn der erste Schritt getan ist, geht es oft schon leichter. Manche Schritte kann man alleine gehen. Manchmal ist es gut, jemanden an der Seite zu haben, der schon erfahrener ist. So eine Art Expeditionsleiter. Eine Begleiterin wie Irene Hildenhagen.
Es ist ein Schatz. Ich finde, die Stille ist ein Schatz, den wir aber heben müssen. Also der sich nicht so ohne weiteres einstellt oder seine Wirkung entfaltet, sondern dass es auch wirklich ein bisschen Herausforderung an uns ist, sich drauf einzulassen. Es ist also schon insofern keine leere Stille, sondern eine inspirierte, aus meiner Sicht vom Heiligen Geist inspirierte Stille. Und das gibt dem Ganzen natürlich eine besondere Kraft, über die wir nicht einfach verfügen können, aber in die wir immer wieder eintauchen können, mit der Sehnsucht auch ja davon gestärkt und erfüllt zu werden.
Unter dem Titel Schweigen – Dürfen, Müssen und Brechen brachte Deutschlandfunk Kultur die Sendung Feiertag. Autoren waren Pfarrerin Claudia Thiel und Pfarrer Thomas Thiel aus Berlin. Die redaktionelle Verantwortung hatte der Senderbeauftragte der Evangelischen Kirche, Reinhold Trost-Trautwein.
Sie hören die Morgenandacht von Peter Felix Ruelius von der Katholischen Kirche.
Am Ende ihres Studiums erwarten die Absolventen der Stanford University, die akademische Elite Amerikas, meistens einen berühmten Gast, der die Festrede hält. Am Abschlusstag des akademischen Jahres 2005 heißt der Redner Steve Jobs.
Mit 56 Jahren ist er im Oktober 2011 gestorben.
Die Rede, die er an der Stanford University gehalten hat, gehört zu den berühmten Reden der jüngeren Zeit. Sie ist so etwas wie ein Vermächtnis. Die Rede handelt vom Eigensinn und davon, wie es ist, aus der Rolle zu fallen. Insofern passt sie ja auch ganz gut zum heutigen Rosenmontag. Wenn alle aus der Rolle fallen, dann ist das Risiko gering. Das Risiko des Scheiterns, das Risiko der Lächerlichkeit. Wenn alle aus der Rolle fallen, dann kann es sein, dass Fastnacht, Fasching oder Karneval ist. Das ist dann eine kollektive Vereinbarung, für ein paar Tage aus dem Gewohnten aussteigen und in das andere einsteigen, in andere Rollen, in ein ausgelassenes Leben. Ich denke, es ist ganz gut, wenn man dann, nach ein paar Tagen, wieder in das Gewohnte zurückkehren kann, in die Sicherheit, die vertrauten Abläufe. Steve Jobs geht es in seiner Rede um etwas anderes. Seine Botschaft: Es ist entscheidend, die richtige Rolle im Leben zu finden, die eigene. Er selbst musste lange danach suchen. Er fing in dieser Zeit ganz unterschiedliche Sachen an, ohne zu wissen, was aus ihnen einmal wird. In seiner Rede vor den Absolventen deutet er an, was ihm damals geholfen hat. Es war das Vertrauen, dass sich die einzelnen Punkte am Ende zu einem Ganzen fügen werden. Vertrauen in das Leben, das Schicksal, Vertrauen, dass die Einzelteile am Ende ein gutes Gesamtbild abgeben. Das ist die erste Botschaft von Steve Jobs an die Studenten, dieses Vertrauen nie aufzugeben. Der zweite Rat, den er gibt, ist noch eindringlicher. In den Krisenzeiten des Lebens wurde die Überzeugung zu seiner Devise, immer das zu tun und zu finden, was er liebt. Ihr müsst entdecken, was ihr liebt, ruft er den Studenten zu. Eure Arbeit wird einmal ein ganz großer Teil eures Lebens sein. Wer damit zufrieden sein will, muss das, was er macht, großartig finden. Richtig Gutes gelingt einem nur dann, wenn man liebt, was man tut. Wenn ihr das noch nicht gefunden habt, dann sucht weiter. Gebt nicht auf. Ihr werdet es merken, wenn ihr das Richtige gefunden habt. Euer Herz wird es euch sagen. Darum gebt nicht auf. Am Ende seiner vielbeachteten Rede, wie eine Zusammenfassung für die jungen Leute in Stanford, formuliert Steve Jobs diesen Appell: Stay hungry, stay foolish. Bleibt hungrig, bleibt verrückt. Viele von den jungen Frauen und Männern, die damals als Absolventen die Rede gehört haben, werden wahrscheinlich heute klassische Karrieren machen. Aber es kann ja sein, dass bei einigen noch etwas nachklingt im Leben, nämlich der Hunger, das Verrücktsein und die Suche nach etwas anderem, nach dem Eigentlichen, das man nur mit Mut und Liebe finden kann.
Sie hörten die Morgenandacht. Es sprach Peter Felix Ruelius aus Schlangenbad, eine Sendung der katholischen Kirche.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.